Irgendwann im November 16 habe ich einen Anruf bekommen von die Höhle der Löwen. Ja, ob ich dann die Höhle der Löwen kenne? Und ich so, die Hölle der Löwen? die habe ich schon gehört von.
Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die spannendsten Stories und Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Anna Pfeiffer von Five Skincare. Die Züricherin hat das Unternehmen gegründet, bei dem nur 5 Inhaltsstoffe in den kosmetischen Produkten sind, die dieses Unternehmen herstellt. Im Podcast sprechen wir darüber, warum das so ein Novum für die Kosmetikindustrie ist, wie Anna vorgegangen ist, diese Industrie etwas aufzumischen, warum das doch alles länger dauert, als man am Anfang glaubt und mit welchen analytischen Tricks sie das Unternehmen in die richtigen Wege und Bahnen lenkt. Das alles heute im Podcast hier bei uns bei Shopify. Viel Spaß!
Ja, hallo, ich bin Anna, ich bin 38, komme aus Zürich und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Five. Five ist ein Naturkosmetikunternehmen. Wir produzieren Produkte, die vegan sind und vor allem aus sehr, sehr wenigen Inhaltsstoffen bestehen, nämlich maximal aus 5, damit wir für unsere Kundinnen maximale Transparenz bieten können und ihnen ermöglichen, dass sie wirklich verstehen, was sie sich auf ihre Haut auftragen können.
Der Name ist ja dann absolut Programm 5, also 5 natürlich. War das schon immer Teil des Konzepts, also von Anfang an deine Idee zu sagen, ich will maximal 5 Inhaltsstoffe machen und das ist dann auch der Name des Unternehmens oder kam das später?
Nee, das war tatsächlich wirklich so die Idee, weil normalerweise haben halt Kosmetikprodukte locker 20, 30, 40, 50 Inhaltsstoffe, ne? Und meine Idee war, das so total runterzubrechen, weil ich selbst auch Laie war. Ich habe einen anderen Background und habe es einfach nicht verstanden. Deswegen ist das eigentlich der Kern von uns. Und der Name, den hatte ich mega früh schon. Der liegt irgendwie ein bisschen auf der Hand. Und ich habe danach Alternativnamen gesucht, weil Five, ja, so mit Chanel Nummer 5, mit dem Parfüm und so, da schnell ein bisschen nahe kommt. Und wir haben noch ein paar Anwälte, einer meinte noch, es Kamikaze, den Namen zu nehmen. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich habe echt nichts Passenderes gefunden, was ich fand so klar und gut, dass ich das machen musste. Genau.
Und die 5 war schon relativ früh klar. Also das hätten jetzt ja auch 4 oder 6 oder 7 sein können. Das wären ja immer noch weniger als bei den meisten Naturkosmetikprodukten wahrscheinlich auch, gell? Oder Kosmetikprodukte generell.
Ja, genau. Also generell eigentlich. Ja, das war so ein bisschen ein Suchen. Also ich wusste, dass es sehr wenige sein mussten und ich wollte halt vor allem, dass es irgendwie auch merkbar ist. Und 5 deswegen, weil das kannst du an einer Hand abzählen. Ne? Das kann man sich, man sagt ja auch so aus der Lerntheorie, 5 Sachen kann man sich noch so merken. Und 5 ist tatsächlich auch eigentlich so eine Grenze, wo es überhaupt noch möglich ist, irgendwie gute Produkte auch herzustellen. Deswegen diese 5.
Ja. Bevor wir gleich nochmal auf das Produkt und auf die Entwicklung und so eingehen, würde ich gerne nochmal ganz an Anfang gehen. Was hast du denn vor der Gründung gemacht und wie kam dann die Idee, eine Firma zu gründen oder ein Produkt zu entwickeln? Wo hast du angefangen?
Ja, ich bin eigentlich Grafikdesignerin oder ich war Grafikdesignerin, war schon sehr, sehr lange selbstständig. Also eigentlich, ich habe nach der Ausbildung so 2, 3 Jahre gearbeitet und danach mich sofort selbstständig gemacht. Das war irgendwie für mich immer so ein bisschen klar, dieser Werdegang. Das lief dann sehr gut, dann habe ich eine Agentur gegründet, allerdings da schon ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie reicht mir das nicht mehr. Ich wollte irgendwie mal richtig noch so ein Unternehmen gründen. Also wir hatten halt bei der Agentur nicht wirklich so eine Vision oder so. Wir haben einfach unser Ding gemacht. Aber das war jetzt nicht so visionär und mich hat es total irgendwie interessiert, so ein bisschen allumfassend was zu machen. Und habe dann so nach 3 Jahren gemerkt, okay, jetzt muss, glaube ich, wirklich ein Wechsel her. Habe dann mal ein Jahr eine Auszeit genommen und mir so ein bisschen überlegt, was ich denn überhaupt machen könnte und hatte zuerst andere Ideen. Also ich wollte zuerst was mit Kräutern machen, weil ich Kräuter liebe. Habe dann aber kein passendes Geschäftsmodell dafür gefunden und hatte aber auch super viel Zeit dann und weil ich selber so mega empfindliche Haut habe und mich eigentlich nie für Kosmetik interessiert hatte, aber irgendwie eine Lösung gesucht habe dafür, bin ich dann drauf gekommen, was mit Kosmetik zu machen, weil ich habe einfach in den Supermärkten oder auch in den Apotheken mich recht genervt, muss ich zugeben, auch so, weil Mega viel austauschbare Produkte. Ich habe mich auch extrem gestört ab dieser Werbung, die so Frauen ansprechen soll und man echt so ein bisschen für blöd verkauft wird. Also total überrissene Versprechen, Blümchenverpackung und so weiter. Und habe dann halt gemerkt, okay, dass die meisten Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten nicht wirklich Nutzen haben für die Haut und dass man das reduzieren könnte und dass es vielleicht auch Sinn machen würde, gerade wenn man so ein bisschen empfindliche Haut hat. Und so kam das dann, ne? War aber ein rechter Weg. Also ich denke, insgesamt hat mich das, lass mich überlegen, schon ungefähr ein Jahr habe ich gebraucht, bis ich wirklich so die Idee hatte. Aber als ich sie hatte, war es irgendwie klar dann.
Aber du bist schon mit dem Ansatz dann aus der Agentur raus und hast gesagt, ich möchte was gründen, ich möchte jetzt was suchen und bist dann aktiv auf die Suche gegangen und hast überlegt, womit könnte ich mich jetzt selbstständig machen, mit einer Produktidee. Also du hast schon wirklich nach Produktideen gesucht und dann eine gefunden.
Ja, genau. Und so rückblickend ist es irgendwie auch ziemlich klar, dass es dann irgendwie so kam, weil, also es hätte ja auch eine Dienstleistung sein können. Aber ich habe, glaube ich, einfach auch ein Faible auch für Nahrungsmittel und so. Ich denke, es hätte genauso gut auch im Nahrungsmittelbereich was sein können. Ist dann Kosmetik geworden, aber ja, ich glaube, denke auf jeden Fall so wirklich auch ein physisches Produkt, das war irgendwie ein bisschen wie klar für mich.
Ja. Wo war denn dann der Moment, dass du gedacht hast, okay, das kann ich jetzt weiterentwickeln, weil ich hatte jetzt ja schon viele Gründer und Gründerinnen hier im Podcast, die dann irgendwann so einen Schlüsselmoment hatten, weil sie gemerkt haben, das ist ein Produkt, das ist eine Marktlücke, aber bei dir war das ja eher ein Konzept, oder? Zu sagen, Naturkosmetik auf 5 Produkte, das ist ja jetzt ja nicht genau ein Produkt, sondern eher eine Vision für eine Produktreihe, würde ich jetzt so schätzen, oder? Hast du das dann so schon gleich gemerkt, dass du da dahin willst?
Ja, es war schon auch wieder ein Suchen. Also ich wusste dann irgendwie, okay, ich habe dieses Problem, ich nerv mich, dass ich nicht selber in der Lage bin, aufgrund der Inhaltsstoffe für mich ein Produkt auszusuchen, ne? Sondern dass ich halt auf diese ganzen Marketingversprechen gehen muss. Und habe halt dann auch zuerst einen Produktkonfigurator rumgebastelt und war dann schon auch so im rechten Tal. Also ich kann mich erinnern, wo die Idee kam. Ich war relativ verzweifelt, so habe 2 Tage an einer Idee rumgewerkelt, wo ich dann merken musste, dass ich die finanziell nicht stemmen konnte. Ich glaube, es war sogar dieser Produktkonfigurator, weil ich so viele Tests hätte machen müssen. Und zwar jetzt auch nicht endlos Kapital hier vorhanden bei mir. Und war ich recht deprimiert und ich wusste einfach, ich will irgendwie dieses Problem lösen. Und dann irgendwie kam es. Und als die Idee kam, war es krass bei mir, wie ich wirklich so wusste, okay, das ist es jetzt. Da bin ich mega froh drum. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass man dann wirklich so weiß, okay, das ist es. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Also weil ich einfach den Sinn nicht sehe, warum man Produkte so kompliziert machen muss.
Ja, manchmal, also keep it simple, gell? Manchmal ist es so einfach.
Ja.
Und dann hast du aber ja auch gemerkt in der Recherche, es gibt wenig Produkte, die so wenig Inhaltsstoffe haben. Und dann hast du da auch gesehen, da ist eine Marktlücke.
Ja, schon. Also ich habe einfach auch gemerkt, dieser ganze Kosmetik-Beauty-Bereich, der ist super, super übersättigt eigentlich, ne? Aber es gibt einen mega Shift zu Naturkosmetik halt. Also da bewegt sich was im Markt. Das habe ich halt festgestellt. Und mir war auch klar, wenn ich irgendwie eine Chance haben will, dann muss ich mich relativ dogmatisch positionieren. Ich habe dann am Anfang natürlich ziemlich schnell mit Herstellern und so gesprochen. Ich war ein kompletter Laie, ne? Also ich kam mir wirklich nicht aus dem Bereich. Und die haben dann immer gefunden, ja, wieso machst du das so kompliziert? Ich weiß noch, einer hat mir sogar vorgeschlagen, ich soll doch, das war aber gut gemeint, aber ist ein bisschen nötig. Er meinte, ich soll doch die Geschichte so münzen, dass wir 5 Freunde waren, die gegründet haben. Und dann, das ist so dieses Verständnis dieser Branche, weil die Formulierungen, die sind seit Jahrzehnten ziemlich gleich, aber das Marketing hat sich halt immer den Kundenwünschen angepasst. Also man hat das immer so geframed, ne? Und das war genau das, was mich so geärgert hatte. Und mich hat es irgendwie bestärkt, dass ich, glaube ich, wirklich aus der Ecke komme, dass ich halt eine Konsumentin bin und ein Problem habe und mir niemand eine Lösung anbieten will für das. Und das hat mir schon gezeigt, dass da, glaube ich, ein Markt ist. Und ich habe dann ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr, nachdem ich die Idee hatte, habe ich so einen Test gemacht und habe auf dem Pop-Up-Markt hier in Zürich die ersten Produkte verkauft, die ich tatsächlich zu Hause hergestellt habe in der Küche. Das darf man aber in der Schweiz mit so ganz kleinen Minimengen. Und mit meinem Background als Grafikerin war es mir halt möglich, das, sage ich mal, jetzt nicht zu faken, aber so aussehen zu lassen, als wäre die Brand schon auf dem Markt. Und habe halt einen Stand gebaut, der super cool aussieht, habe schon den Namen gehabt, das Logo, das Packaging mehr oder weniger, würde ich mal sagen. Und habe da einfach mal Produkte verkauft, um zu gucken, ob irgendjemand das überhaupt haben möchte oder ob es einfach ein Hirngespinst ist von mir selber mit diesen 5 Inhaltsstoffen. Und das war mega positiv. Und das war für mich so ein bisschen der Proof, dass ich sagen konnte, okay, ich glaube, da kannst du weiter dran machen.
Aber das ist, glaube ich, auch so eine Stärke von Startups oder jetzt Gründerinnen wie bei dir, dass man halt aus der Consumer-Ecke auch einen Blick auf eine Branche hat, die die Branche selber nicht hat, oder? Also ich kann mir das vorstellen, dass es recht kompliziert ist, in der Kosmetikindustrie irgendwie was Neues zu etablieren, wenn man jetzt bei einem riesigen Konzern oder so arbeitet und daraus versucht, was zu machen. Und du hattest ja sozusagen alle Freiheiten, aber musstest dann wahrscheinlich auch halt erstmal bei den Produzenten anklopfen und sagen, ich habe hier eine komplett andere Idee, ich will das ganz anders machen wie bisher.
Definitiv. Also ich habe es definitiv als Riesenvorteil gesehen, branchenfremd zu sein. Und ich glaube, das lässt sich auf andere Branchen auch echt übertragen, weil ich merke jetzt schon, dass ich einen Tunnelblick habe, ne, nach ein paar Jahren und wünsche mir diesen frischen Blick eigentlich zurück. Für mich war das relativ klar aus dieser Konsumentinnensicht, wo es irgendwie hackt in der Branche. Und ich meine, das war auch die Zeit, wo all diese ganzen Skandale, ne, mit Aluminium und Kosmetik und so und Parabene und all die super verunsicherte Konsumentinnen. Und ich glaube, das war echt ein super, super Vorteil, da so frisch und vielleicht auch naiv ein Stück weit, was ich glaube, aber immer finde, dass es wichtig ist, eine gewisse Naivität auch zu haben beim Gründen, weil sonst machst du es nicht. Ne?
Genau.
Die mitzubringen halt irgendwie und ja, das war schon ein Vorteil.
Ja, erzähl mal, wie hat denn, also du hast dann ja die Idee gehabt, hast dann diesen Pop-Up-Store gehabt, hast gesehen, okay, ich kann da weiter vorgehen. Wie geht man denn dann an Produzenten oder so ran? Weil das sind ja wahrscheinlich Sachen, wenn man jetzt ein Produkt entwickelt und auf den Markt will, das kannst du ja nicht mehr in der Küche zusammenrühren, solche Sachen. Wie bist du da vorangegangen?
Ja, also ich hatte von Anfang an ziemlich klar das Bild, dass ich nicht selber produzieren will. Also ich hätte ja auch eine Produktion aufbauen können. Aber ich wusste, das kommt teuer. Ich habe nicht das Know-how, weil dann brauchst du irgendwie Chemiker und wirklich Labor und so. Und da habe ich keine Ahnung von gehabt. Also ich wusste, dass ich das herstellen lassen will. Und ich wusste irgendwie auch, dass ich möglichst viel outsourcen will. Und ich wusste, dass es Lohnhersteller gibt für alle möglichen Sachen, also Firmen, die im Auftrag von Kunden Produkte für die herstellen. Und habe tatsächlich einfach im Web gesucht und mit denen dann gesprochen, mit ganz, ganz vielen, mir mal Offerten eingeholt. Ich hatte keine Ahnung, was mich da erwartet. Habe aber auch die Kosmetikverordnung wirklich durchgeackert. Ich musste auch gucken, ob das alles überhaupt geht und so. Das Gute ist ja heutzutage, dass die Informationen alle frei verfügbar sind. Also es war nie irgendwie schwierig, an Infos zu kommen. Habe dann Schluss mit Produzenten gefunden und dann haben wir es so ein bisschen angegangen, aber es hat echt 18 Monate gedauert, bis wir das Produkt, die ersten, was waren es? Ich glaube 4 Produkte auf dem Markt hatten. Also es war mega lang. Obwohl ich sogar selbst die Rezepturen geliefert hatte. Also Das wusste ich auch nicht, dass es dann so lange geht. Ne? Also ich habe dann, das war echt so eine Überbrückung mit zu Hause noch ein bisschen produzieren. Ich habe dann so einen ersten Shopify-Shop gemacht für die Schweiz, auch so als Testmarkt, um mal dieses ganze E-Commerce ein bisschen auszuprobieren. Und das ging dann so Hand in Hand über in professionellere Umsetzung, sage ich mal. Also dann auch mit Logistikcenter und mir war es wichtig, alles irgendwie schlank zu halten, dass ich auch nicht so viel, weil ich meine, wenn du selber einen Maschinenpark irgendwie hast, dann steht der leer die meiste Zeit, du produzierst jetzt nicht jede Woche oder so, das irgendwie so zu machen.
Was hat denn da 18 Monate gedauert? Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt denke, ich habe hier ein Rezept, da sind 5 Zutaten drin und ich möchte am Ende da eine Creme haben oder eine Handcreme oder so, was dauert denn da so lange?
Das frage mich bis heute manchmal auch. Wir sind immer noch nicht viel schneller. Nee, also was halt echt lange dauert, sind diverse Tests, die man machen muss und diese Tests dauern zum Teil. Also du musst zum Beispiel die Produkte für 3 Monate bei, glaube ich, 45 Grad in so einem Wärmeschrank haben und gucken, wie sich halt das Produkt verändert. Das ist einer von diesen Tests und die bauen halt alle aufeinander auf, ne? Und dann natürlich mit den Bemusterungen hin und her, das war dann ich in der Schweiz, das war, wir haben dann in Deutschland produziert. Es hat einfach dann, was ein Riesenproblem war, war das ganze Packaging, also wirklich die Behältnisse, so die Tiegel und die Flaschen, weil das auch ein Problem war für mich, so in quasi in den kleinen Mengen kannst du eigentlich nichts Eigenes haben, sondern du musst halt Standardware nehmen. Und da wirklich geeignete Verpackung zu finden, wir hatten dann auch das Problem, dass zum Beispiel ein Öl so eine Pipette aufgelöst hat, die dann so schwammig und groß wurde und so. Also da gibt es so viele Probleme, die es halt irgendwie geht zu eliminieren und dann dauert alles wieder ein paar Wochen und so. Also von daher kann das schnell ziemlich lange dauern.
Ja. Und gerade bei Kosmetik, was du ja schon angesprochen, also nicht nur diese Tests mit Wärme, ob sich da irgendwie Keime entwickeln, aber das muss ja dann wahrscheinlich auch alles nochmal ins Labor geschickt werden, Hautverträglichkeitstest, Allergietests, genau. Solche Sachen auch.
Ja, das alles auch. Am Schluss hast du so einen ganzen Sicherheitsbericht, der dann nochmal von einer externen Expertin erstellt wird. Das ist schon ziemlich reguliert. Also man kann da nicht einfach irgendwie was machen und ich denke schon, dass es viele Firmen gibt, die schneller sind, als wir jetzt gebraucht haben. Wir sind mittlerweile auch ein bisschen schneller, aber wir brauchen selbst für eine Produktion jetzt manchmal noch einige Monate, bis wirklich alles erledigt ist. So.
War das auch ein Problem, sage ich jetzt mal, oder ein Hindernis, dass du so wenig Inhaltsstoffe hast? Weil ich kann mir vorstellen, dass bei Standardscremes oder so, sage ich jetzt mal, ganz viele Konservierungsstoffe drin sind, die halt dann genau solche Sachen verhindern, dass Keime entstehen oder solche Sachen. War das dann bei deinen sehr natürlichen Produkten eher ein Problem oder musstest du da gewisse Dinge umstellen, um die Konservierung zu halten?
Ja, also wir können schon definitiv jetzt nicht alles produzieren, das geht nicht, aber wir können viel mehr machen, als ich zum Beispiel zu Beginn gedacht habe. Was ich ein bisschen mache, ist das Ganze ein bisschen anders zu denken. Also wir haben zum Beispiel unser Bestseller ist so eine Cream, so eine Shea, also eine ganz harte Shea-Buttercreme, die kannst du dir vorstellen, wie so ein bisschen wie dicker Honig, so ein Balsam. Und wir haben einfach gesagt, okay, wir machen kein Wasser rein, weil Wasser in einem Produkt zum Beispiel immer konserviert werden muss. Ne? Also da hast du keinen Weg, dafür keinen Weg drumherum, das ist sonst innerhalb von einer Wochenfrist schlecht. Und wir haben so ein bisschen gedacht, okay, man könnte ja Produkte auch anders anwenden. Und bei der ist es jetzt wirklich einfach so, dass man die Haut vorher mit Wasser befeuchtet und dann das Produkt aufträgt. Eigentlich total simpel und ich finde es auch cool, weil die Produkte sind durch das mega hochkonzentriert und ich will auch nicht irgendwie Wasser so rumschippen, weißt du, weil irgendwie auch von Nachhaltigkeitsgedanken. Und ich war mir nicht sicher, ob das ankommt, weil wir so extrem convenient Produkte uns gewöhnt sind, aber es war überhaupt kein Problem. Also viele schreiben, ja, am Anfang kurze Umgewöhnung und dann super cool so. Also das ist so ein Weg, so halt Produkte anders zu denken.
Kreative Lösungen zu finden.
Ja, genau. Da gibt es noch so viel Luft nach oben, also da will ich noch viel mehr in dem Bereich machen. Und ansonsten konservieren wir zum Beispiel ein anderes Produkt, was halt wasserhaltige Bestandteile hat. Das ist dann eher Pflanzenextrakt, konservieren mit einem Ferment. Also es geht eigentlich recht viel, muss ich sagen. So.
Muss halt nur anders denken.
Ja, wie du schon gesagt man muss hast, es anders, ein bisschen anders angehen, ja.
Okay, das heißt, du hast dann eben da einen Produzenten gefunden, hast dann eben diese lange Wartezeit gehabt. Wie hast du dann in der Zeit weitergearbeitet? Also diese Wartezeit war ja dann auf einmal da. Hast du dann ja schon gesagt, du hast dann so einen Shopify-Shop eröffnet. Bist du direkt bei Shopify gelandet oder hast du da gewisse Dinge ausprobiert noch?
Ja, nee, ich bin tatsächlich direkt bei Shopify gelandet. Ich hatte früher schon, vielleicht 2011, 2012 mit meinem Lebenspartner, der hat mal kurz einen Shopify-Shop selber gehabt, der hat auch mal ein Produkt auf den Markt gebracht, das war ein Proteinpulver, ein biologisches und der hat damals so ein Research gemacht und kam auf Shopify, wo Shopify ja in Deutschland und in der Schweiz noch überhaupt kein Thema war. Ne? Ich habe aber damals schon für ihn so ein bisschen den Shop betreut und für mich war es dann relativ klar, Shopify zu nehmen, weil es einfach super easy ist. Und ich gerade mit meinem Background als Grafikdesignerin, ich kann bis heute praktisch alles selber machen. Und die Alternative war irgendwie so ein Magento-Shop gewesen. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Tausende oder Hunderttausende Franken wir schon ausgegeben hätten. Hätten wir uns dafür entschieden. Also das war ziemlich schnell klar. Vielleicht noch wegen der Durststrecke oder so, was dann passiert ist. Also mir war eigentlich nicht langweilig. Ich hatte dann diesen Pop-Up-Shop gemacht und dann ging es halt wirklich darum, das alles aufzugleisen. Also es war ja einerseits die Produktion, dann war die ganze Logistik. Ich wusste auch, Deutschland ist viel, viel ein größerer Markt als die Schweiz. Österreich ist auch ein deutschsprachiger Markt. Dachte ich, okay, den müssen wir auch noch mitnehmen. Und habe dann halt alles angefangen aufzugleisen, auch ein ziemliches Zahlenwerk dahinter gelegt und ob das überhaupt alles aufgeht und so. Und habe dann lustigerweise dann schon diesen Test also diesen Test in der Schweiz gehabt mit dem Shopify-Shop und irgendwann im November 16 habe ich einen Anruf bekommen von die Höhle der Löwen in Deutschland. Das ist diese TV-Gründershow von Vox. Ja, ob ich dann die Höhle der Löwen kenne und ich so, die Hölle der Löwen, die habe ich schon gehört von. Und die meinten halt, ja, ob ich nicht da mitmachen will. Und ich dachte, ja, kein Fall. Aber irgendwie, okay, wenn die dich schon anfragen.
Warum hast du gedacht, auf keinen Fall?
Ja, zuerst dachte ich, also mir haben das schon viele Leute gesagt, ne, dass es mega passen würde. Und ich dachte auch so, aber ich hätte mich nicht von mir aus, glaube ich, getraut, mich zu melden. Vor allem nicht zu dem Zeitpunkt, ich war nicht ready. Und die hatten irgendwie, ich hatte schon ein, zwei Presseberichte und da hat ein Redaktor irgendwo was von mir gelesen. Tja, und ich habe dann aber gedacht, okay, du kannst nicht gründen und dir so eine Chance entgehen lassen und habe dann halt diesen ganzen Bewerbungsprozess durchgemacht, den man da machen muss und bin immer weitergekommen. Und dann hieß es irgendwann Anfang Januar 17, du bist dabei, in zwei Wochen drehen wir. Und dann war mal natürlich okay.
Und in welchem Zustand war da gerade deine Firma? Also in welchem Zustand war das? War das dann schon, war das doch noch mitten so in dieser Wartezeit der Produktion oder hattest du schon total, so ein gutes Gefühl, dass jetzt alles losgehen kann?
Nee, das war alles noch auf Papier und im Aufgleisen. Zum guten Glück habe ich irgendwie groß gedacht, ne? Also ich glaube, das hat mich dann gerettet auch. Also ich habe das halt wirklich so skalierbar halt geplant gehabt. Und es war aber alles noch Papier. Ich habe bis zu Hause produziert, habe da diesen Shopify-Shop in der Schweiz gehabt. Aber da habe ich, weiß nicht, 2-3 Produkte pro Woche wahrscheinlich verkauft oder so. Den auch noch nicht beworben, nichts. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, ich dachte, im März seid ihr drin. Meinte sie, nee, im Januar, also das wäre deine Chance quasi, nimm die oder lass es. Und dann habe ich dann halt gedacht, okay, gut, mache ich mit. Und habe mich halt so 2 Wochen eingesperrt, wirklich, und komplett alle Zahlen gelernt, nochmal das sauber versucht, wirklich aufzugleisen, dass alles stimmt, dass ich wirklich alle Zahlen habe und weiß, wie, wo und wann. Und dann wurde das dann aufgezeichnet im Januar und im September, glaube ich, 17 ausgestrahlt, genau vor 3 Jahren. Und wir sind zeitgleich an den Markt gegangen, also Deutschland, Österreich und dann wirklich auch Schweiz offiziell. Also das war wirklich so mit der Ausstrahlung auch der Launch plus minus.
Aber war ein ganz schön langer Zeitraum zwischen Aufnahme und dann Ausstrahlung.
Ja, das ist habe ich aber gebraucht, also war ich echt froh drum. Aber das ist so.
Konntest du das dann steuern oder war das dann noch?
Nee, da kann.
War das dann in deiner Macht? Nee.
Nee, da ist gar nichts mehr in deiner Macht. Nee, du weißt nicht mal, ob du wirklich ausgestrahlt wirst, weil, also die Chancen sind sehr, sehr hoch, aber es gibt immer 1-2 Startups, die nicht ausgestrahlt werden wegen dem Schnitt, weil es einfach nicht passt. Und da, das ist halt auch ein bisschen schwierig dann zu planen, aber du musst halt voll mitrechnen, also dass es kommt, ne?
Ja, ja. Genau. Aber du hast dann auch einen Löwen für dich finden können, oder?
Ich habe in der Show einen Löwen finden können, das war die Judith Williams. Zuerst wollten auch 2 investieren, dann haben wir uns aber dann in der Show, ist die andere damit abgesprungen, weil ich auch nicht so viele Anteile abgeben wollte. Und dann sind wir auch direkt danach richtig intensiv in die Verhandlung gestartet, aber wir konnten uns nicht einigen. Wir hatten uns gut verstanden, aber strategisch war meine Idee oder mein Gefühl ein anderes als das, was sie wollte. Und haben wir schnell gemerkt, okay, irgendwie passt das nicht. Was für mich war das super, so wie es war. Also, weil ich konnte dann vielleicht wirklich bis heute eigentlich kann es so entwickeln, wie ich will. Wir sind nach wie vor ohne Investoren. Ich bin über einen Bankkredit finanziert. Heißt aber, dass ich totale Freiheit habe, was ich extrem toll finde und genieße und für ich auch das Richtige finde für meine Firma. Deswegen war es auch nicht ganz klar, werden wir ausgestrahlt oder nicht. Ich denke, wenn du wirklich einen Deal machst und es auch dabei bleibt, dann kannst du davon ausgehen, okay, das kommt. Dann hast du auch den ganzen Support natürlich von deinem Investor im Hintergrund. Das war natürlich bei mir nicht der Fall. Aber trotzdem konnte ich super viel mitnehmen und wir sind dann ich habe noch 5 Minuten vorher vor der Ausstrahlung irgendwie an der Navigation rumgebastelt. Das war vielleicht kurz vor knapp. Und dann ging es halt los und es ging halt voll ab auch, wie es halt so ist bei die Höhle der Löwen, das kennen alle, die da mitgemacht haben. Und dann hast du mal einen Marktintritt hingelegt, denn das war so der Startschuss für mich, genau.
Und was ich jetzt auch ganz oft gehört habe, die bei Shopify schon waren, die haben den Höhle der Löwen-Auftritt immer gut überstanden. Ja. Bei den anderen ist immer der Shop zusammengebrochen. Das ist, glaube ich, so die häufigste Story, die ich jetzt gehört habe.
Ja, das ist echt so. Ich habe hier dann auch alle alten Shows durchgeguckt, ne? Und da waren, glaube ich, viel Magento-Shops, oder ich will jetzt Magento auch nicht schlecht machen, ich kenne es zu wenig, aber auf jeden Fall auf anderen Systemen gelaufen sind. Und ich habe immer gehört, dass die Server zusammengebrochen sind und so. Und ich habe da mehrmals, damals war, glaube ich, Shopify noch nicht in Deutschland. Also es gab ich glaube, jetzt ist ja mittlerweile in Berlin, ne? Das war dann wirklich noch in Kanada und habe dann mehrmals mit denen gesprochen, weil ich konnte es fast nicht glauben, okay, also ihr, das ist Peanuts für euch, okay, gut, ja. Mhm. Ist natürlich klar, es war Pipifax, das lief ohne mit der Wimper zu zucken, ne? Das lief super, super easy. Wir hatten allerdings Probleme dann schon, also ich hatte ich habe zwei Shopify-Shops, vielleicht noch kurz dazu. Ich habe einen für Europa, also vorwiegend Deutschland, Österreich. Da ist ein Fulfillment Center in Deutschland angeschlossen. Und dann habe ich einen hier in der Schweiz, wo wir wirklich nur Schweiz und Liechtenstein beliefern mit dem Fulfillment Center hier. Mhm. Und das in Deutschland, das ursprüngliche, was ich hatte, ich habe das angekündigt, dass wir halt da mitmachen und dass es eine große Kiste wird und so. Und da war aber auch erst gerade wirklich so aufgesetzt. Ne? Da waren vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 50 Orders vorher überhaupt erst rausgegangen. Mhm. Und ich glaube, die haben mich einfach nicht ernst genommen. Und als es dann kam, halt von einer Minute auf die andere, waren die recht überfordert dann. Und dann hatten wir auch echt Probleme, weil wir waren out of stock nach 24 Stunden auf dem Shop. Mhm. Und es wurde trotzdem weiterverkauft. Also lauter so Sachen, die dann irgendwie nicht recht funktioniert haben. Aber im Großen und Ganzen war es doch, würde ich sagen, relativ reibungslos dann.
Ja. Wie hast du dann die ganzen Bestellungen denn dann abwickeln können? Also das ist ja auch oft ein Problem, wie du schon gesagt hast, dass man dann out of stock ist und eigentlich ja noch viel mehr verkaufen könnte. Mhm. Hattest du die Produzenten schon irgendwie davor gewarnt und gesagt, wir sind jetzt in der Sendung, produziert mal fleißig vor, oder ging das dann alles?
Ja, das war echt schwierig zu kalkulieren, weil ich konnte im Vorfeld nicht, also war auch alles wieder super knapp, ne? Das war dann eigentlich die erste Lieferung, die wir überhaupt bekommen haben von unserem Produzenten. Würde ich heute auch nicht mehr so machen, weil es kann auch mal schief gehen.
Ja.
Das heißt, wir hatten die Produkte in Stock, aber ich konnte jetzt auch nicht übermäßig krass viel produzieren, weil ich ja bis 3 Wochen vor Ausstrahlung nicht wusste, okay, kommen wir tatsächlich oder nur eine kleine Chance, kommen wir nicht. Aber wäre die kleine Chance eingetreten, ich hätte die Produkte niemals verkaufen können. Mhm. Deswegen hatten wir halt nicht so viel produziert, wie wir hätten können. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir gleich ausverkauft sind. Also es ging ratzfatz. Das Witzige war, ich habe noch ein Produkt so damals schon so hervorgehoben, so als Bestseller. Und das ist bis heute wirklich so auch geblieben. Also ich glaube, es macht mega Sinn, dann auch wirklich so auf der Webseite das zu lenken, wie die Leute dann kaufen. Mhm. Also mir war es wichtig, dass sie super schnell einfach kaufen. Das ist bei so einer Show so. Also die gucken sich nicht lange die Webseite an. Die klicken einfach zack, bumm, kaufen und das muss abgeschlossen sein. Ja. Ich meine, von den Bestellungen her, für mich war es kein Aufwand, weil ich schon alles automatisiert hatte. Also das lief über die Schnittstelle direkt, das war kein Ding. Es war dann eher dann im Fulfillment Center selber das Handling, dass da Sachen nicht richtig liefen. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir verkauft haben, als wir schon out of stock waren, weil man ja eigentlich das begrenzen kann bei Shopify. Mhm. Aber irgendwas lief da wahrscheinlich noch nicht richtig.
Ja, zu viel gleichzeitig oder was auch immer, ja. Genau. Jetzt ist ja ein bisschen was vergangen seit der Show. Wie hat sich denn die Firma seitdem entwickelt? Also es hat ja wahrscheinlich einen unglaublichen Aufmerksamkeitsboom geschafft, was auch die Brand angeht und eine Kundschaft, die dann auch fleißig wiederbestellt und begeistert ist. Oder wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren?
Ja, genau. Also das ist jetzt ziemlich genau 3 Jahre her. Dann ging es, da waren wir dann ein paar Wochen ausverkauft. Ne? Dann haben wir aber versucht, schon möglichst viele Vorbestellungen so zu machen. Das Ganze schon, würde ich sagen, insgesamt so ein halbes Jahr angehalten. Dann ist es abgeflacht, dann war es so ein bisschen eine schwierige Zeit, weil ich wusste, okay, jetzt fängst du eigentlich erst richtig an. Ne? Ich hatte keine Finanzierung, das heißt so das, was wir privat reingesteckt hatten, hat sich langsam zu Ende geneigt und ich habe mega lang gebraucht für mich selber herauszufinden, will ich mit Investoren das groß aufziehen, so ein richtiges Startup draus machen. Oder bleibt es halt eher eine organisch wachsendes Unternehmen?
Aus dem Cashflow dann.
Ja, und ich habe 3/4 Jahr echt hin und her und so mit vielen Investoren auch gesprochen, aber immer gemerkt, okay, das passt mir nicht so ganz. Mhm. Und habe dann schlussendlich mich dagegen entschieden und dann das geschafft, über einen Bankkredit zu machen. Das war aber auch schon relativ knapp. Ne? Also da gab es dann schon ein paar Wochen, wo ich dachte, okay, uns geht das Geld aus, was machen wir? Ja, und dann war auch gleichzeitig dann so quasi, ich sage immer, das waren so ein bisschen Phasen. Also die erste Phase war einfach mal so alles raushauen. Und dann in dieser zweiten Phase, wo wir weniger Traffic hatten, weniger Kunden, aber schon gute Bestandskunden auch, halt so ein bisschen zu konsolidieren. Okay, was lief eigentlich, was lief nicht? wo können wir eigentlich auch Geld sparen? Also weil man gibt ja dann irgendwie auch einfach Geld aus, ohne zu wissen, was da dabei rauskommt. Und habe das ein bisschen so genutzt, ich sage immer, den Laden aufzuräumen. Mhm. Das war dann so die zweite Phase. Wir hatten dann auch eine PR-Agentur von Anfang an, die uns natürlich eine Stange Geld gekostet hat, jeden Monat, wo ich dann auch nach einem Jahr gemerkt habe, okay, das können wir uns nicht leisten und das, was dabei rauskommt, steht für uns jetzt, wenn wir organisch wachsen wollen, irgendwie nicht im Verhältnis. Mhm. Also so Sachen, auch Zusammenarbeit wieder beenden. Ich habe den Fulfillment Center in Deutschland ziemlich schnell wieder gewechselt auch. Bin jetzt seit ein paar Jahren bei einem, wo ich super happy bin. Also einfach diese ganze, ja, Konsolidierungsphase so. Und das ging dann, genau, weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, wir hatten da noch neue Produkte. Weil ich bin ja auch einfach mit 4 Produkten gestartet und muss dann auch feststellen, wo die Margen vielleicht nicht so gut sind, welche Produkte generell besser ankommen und so. Und habe dann neue Produkte auch gelauncht. Da haben wir dann nicht mehr ganz so lang gebraucht. Mhm. Hersteller jetzt auch in der Schweiz. Mhm. Und als die dann auf den Markt kamen, waren wir mit einem Schlag dann Break-Even, weil das einfach jetzt viel besser passt, ne? Mhm. Und das ist jetzt so vor knapp eineinhalb Jahren sind wir Break-Even. Jetzt ist so ein bisschen die dritte Phase, sage ich jetzt mal, jetzt ist es für mich nicht mehr so anstrengend wie die ersten 2 Jahre, ich auch mal ein bisschen gebraucht habe, weil es war schon mega intensiv auch die ganze Zeit, sehr gefordert immer und viel, viel Neues die ganze Zeit, oder es ist ja immer irgendwie wieder neue Probleme, wo ich nie was von gehört habe, die man irgendwie lösen muss.
Jeden Tag was Neues, ja.
Ja, genau. Und das habe ich eigentlich recht genossen jetzt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal einfach wieder ein bisschen Gas geben und so ein Next Step im Wachstum erreichen.
Das klingt aber alles sehr durchdacht oder sehr analytisch, wie du das jetzt beschreibst, sodass du dir wirklich auch die Zeit genommen hast zu sagen, okay, wo sind denn jetzt hier Stellschrauben, wo ich was optimieren kann, wo ich was drehen kann? Weil ganz oft hört man ja auch, dass die Leute so in der Produktion fest sind, weil sie im täglichen Rhythmus so sehr gar nicht hinterherkommen, die Produkte zu produzieren oder quasi in der Firma arbeiten und nicht an der Firma. Und bei dir klingt es jetzt so, dass du auch sehr schnell gemerkt hast, okay, ich muss hier und hier und hier optimieren, um die Firma wieder in die richtigen Bahnen zu lenken und vorangehen zu können. Also das klingt sehr analytisch bei dir. Bist du schon immer so gewesen?
Ich bin eher eine analytische Person, aber ich weiß ganz genau, von was du sprichst, und ich spüre das selber auch mega. Also ich habe schon auch echt zum Teil wochenlang, wo ich so in diesem operativen Karussell irgendwie festhänge, und weil ich mache fast alles noch selber, was so jetzt nicht outgesourced ist, wie Fulfillment und irgendwie Bloggen und so Sachen. Und dann merke ich das oft, dass ich wochenlang mir nicht die Zeit nehme, mal wieder am ganzen Großen zu arbeiten, was mich immer extrem irgendwie innerlich stresst, weil ich weiß, okay, das musst du machen, ne? Und das Gute ist bei mir, dass mein Lebenspartner Anteile hat an der Firma und mich eigentlich so ein bisschen berät und challenged. Er hat auch einen Wirtschaftshintergrund. Und wir machen ab und zu, dass wir so ein Business-Weekend machen, wo wir irgendwo hinfahren und dann einfach mal alles wieder angucken und so ein bisschen umkehren und gucken, okay, wo muss man dran arbeiten? Aber viel zu wenig momentan. Also ich bin schon auch, ich denke, also ich wünschte mir, ich hätte viel, viel mehr Zeit für dieses Analytische und könnte das noch viel, viel besser machen.
Ja, aber es klingt schon, als hast du das schon sehr, sehr gut im Griff, auf jeden Fall. Wie groß ist denn die Firma inzwischen? Hast du dann in den letzten Jahren auch Leute eingestellt, die dir Dinge abnehmen können?
Nee, tatsächlich nicht. Also es war auch immer eine Riesengeschichte, soll ich jetzt Leute einstellen oder nicht? Und ich habe das schon oft das Gefühl gehabt, okay, ich bin an dem Punkt, wo ich es einfach nicht mehr alleine machen kann. Ich bin ein bisschen vorsichtig diesbezüglich, weil ich weiß auch aus meiner Agenturerfahrung, dass das Team halt matchentscheidend ist, dass wenn das, gerade auch die ersten Mitarbeiter oder Mitgründer, wenn das nicht richtig funktioniert, dann macht es keinen Spaß und ist auch ein ziemlich großes Risiko, dass man es nicht macht mit der Firma. Von daher habe ich schon mal auch mal so ein Profil mit einem Psychiater sogar mir erstellen lassen, was denn das für eine Person sein müsste, die so die erste Mitarbeiterin wäre oder der erste Mitarbeiter. Bis heute habe ich es nicht umgesetzt. Also ich versuche viel mit Freelancern zu machen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade für meine Blogartikel arbeite ich mit einer Frau in München zusammen, die das schon seit fast dem Anfang jetzt mit mir macht. Und es war wirklich so ein Glück, dass wir uns irgendwie gefunden haben über eine Plattform. Aber ich schätze es sehr, so das Ganze mega agil zu halten. Und was ich halt auch einfach gemerkt habe, für mich persönlich, ich brauche einfach eine Freiheit in meinem Berufsleben und auch in meinem privaten Leben und muss das irgendwie gut miteinander verbinden können. Was ich daraus dann geschlossen habe, ist, dass es irgendwie möglichst automatisiert sein muss, dass ich einfach nicht irgendwo jeden Tag in ein Büro fahren muss und da 10 Leute sitzen habe, die ich irgendwie betreuen muss. Also ich versuche mit allen Mitteln das zu vermeiden. Wobei, ewig wird es nicht gehen, aber bis jetzt geht es gut. Und ich habe dann wirklich zum Beispiel, ich war Anfang dieses Jahres, war ich in Südamerika reisen für 2 Monate und habe das alles so remote gemacht und das hat auch geklappt. Ne? Und diese Freiheit möchte ich mir eigentlich so lange, wie es irgendwie geht, erhalten.
Ja. Naja klar, mit Mitarbeitern und Menschen kommt dann ja wieder auch eine andere Challenge dazu. Da muss man ja wieder auch auf einmal eine Führungskraft sein und Menschen führen können. Ja.
Genau, genau. Und du hast halt auch einfach einen riesen Kostenpunkt. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch beim Büro, ich bin in einem Coworking-Space, wo ich einfach da hingehe und mir dann einen Arbeitsplatz suche jeden Tag. Und habe auch da, meine Buchhalterin sagt immer, du hast ja fast keine Fixkosten diesbezüglich. Ne? Also ich versuche da einfach das so gering wie möglich zu halten, damit ich auch persönlich nicht so ein Stresskrieg mit den Zahlen und alles, denke jeden Monat, okay, wie soll ich das alles bezahlen?
Wie willst du die Firma weiterführen in Zukunft? Also was, wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Also natürlich weitere Produkte und der Vision treu bleiben, aber gibt es noch irgendwie so größere Ziele?
Ja, also eher einfach so die Umsatzziele, ne? gewisse Umsatzziele, die wir erreichen wollen. Ich denke, es ist noch einiges möglich, mit Automatisation irgendwie noch ein Stück weiterzukommen. Das ist mir wichtig. Für mich persönlich so, und da bin ich auch froh, habe ich kein Investment. Mir ist es mega wichtig, dass wir noch nachhaltiger werden. Wir sind schon sehr nachhaltig. Also wir kompensieren zum Beispiel auch 100% unserer CO2-Emissionen. Wir haben eine Mehrwegversandverpackung in der Schweiz. Wir haben keine Umverpackung und so, nur vegane Inhaltsstoffe, nur natürliche. Also es ist schon sehr, sehr viel passiert, aber ich will das noch viel, viel mehr machen. Also sehe da vor allem das, was ich persönlich und auch für die Firma sehe, ne? Das ist mir einfach mega wichtig, dass wir möglichst nachhaltig sind und dass wir so wachsen und mit dieser Nachhaltigkeit das auch immer noch leisten können. So.
Passt ja auch gut zu der Vision vom Produkt selbst, oder?
Genau.
Wenn die Firma dann auch so einen Nachhaltigkeitsaspekt hat,
ja. Ja, und einfach reduzieren, wo es nur geht. Das zieht sich durch alles. Das ist echt lustig. Und bezüglich Vertriebsstrategie war es immer die Frage für uns, ja, bleiben wir bei online only, also ich verkaufe tatsächlich nur online, außer ein Testapotheke hier in Zürich. Und das ist halt auch so eine Frage, ne, die sich immer wieder stellt, wollen wir die Verkaufskanäle öffnen? Und ich hatte da schon x Gespräche, also die Hunderte wahrscheinlich mit Leuten, die es gerne verkaufen würden, auch mit großen Shops. Und ich habe immer zurückgehalten, weil das auch einfach etwas ist, was machen würde, dass wir nicht mehr so schlank wären in der ganzen Struktur. Und ich könnte das nicht machen ohne Mitarbeiter, ich bräuchte Leute im Sales und so. Und deswegen ist es auch etwas, also ich mache eigentlich den ganzen Tag irgendwie, sage ich zu allem Nein. Das ist echt extrem. Also manchmal fühlt man sich da richtig schlecht, weil ich kriege auch so viele Anfragen für Marketing und so. Und es einfach dauert, nein, machen wir nicht. Aber nur so merke ich, kann ich Five nach vorne bringen, wie ich mir das vorstelle.
Ja, Marketing wollte ich jetzt auch gerade ansprechen. Musst du da viel machen? Du hast ja schon gesagt, eine PR-Agentur hattest du mal. Machst du das jetzt auch selber? Kümmerst du dich da irgendwie um Instagram? Hast du Influencerinnen, die dich irgendwie, die deine Produkte machen und begleiten? Oder wie geht ihr da vor? Oder müsst ihr das gar nicht machen? Seid ihr in der glücklichen Lage?
Ja, wir machen nicht sehr viel, muss ich tatsächlich sagen. Das ist aber etwas, was ich ändern will. Ich will viel, viel mehr machen. Mir war es wichtig, dass ich auch die ganze Thematik jeweils oder die ganze Systematik hinter einem Kanal verstehe. Wir haben tatsächlich mit Google AdWords auch irgendwie begonnen und das ist ja nicht mehr so en vogue, Google AdWords zu machen. Für uns funktioniert es ziemlich gut, muss ich sagen. Also nach einer gewissen Anlaufphase natürlich auch. Wir machen, das ist ja das Erste, was man denken würde, okay, Five, ja, super Influencer Instagram, ne? Das ist so das, was wir am allerwenigsten fast machen, was natürlich ausbaufähig ist, aber ich einfach bis jetzt gemerkt habe, das, was wir gemacht haben. Und ich lebe halt davon, dass wir wirklich, wenn wir so investieren, dass halt irgendwie auch eine Zahl hinten rausgucken muss. Mhm. Und natürlich ist Markenaufbau extrem wichtig. Das versuche ich aber so zu lenken, indem dass ich einfach eine super klare Linie fahre, ne? Und mich nicht verzettel und einen super Kundensupport zum Beispiel biete. Und dieses ganze andere, was eben so über Social geschieht, hat für uns bisher nicht so richtig funktioniert, könnte man aber wahrscheinlich auch einfach viel professioneller machen. Wollen wir ausbauen, aber ist nicht mein Fokus drauf, also wirklich so auf Instagram. Ich persönlich muss auch sagen, ich mag die Plattform einfach überhaupt nicht. Was ich jetzt gerade angefangen habe, so die letzten ein, zwei Wochen, ist Pinterest mehr zu nutzen, weil Pinterest ja im deutschsprachigen Raum echt ein Potenzial eigentlich hat. Und wir momentan nur auf dem deutschsprachigen Raum verkaufen oder unsere Produkte, also es ist halt, wir verkaufen schon europaweit, aber es ist alles noch auf Deutsch, ne, die Produkte auch. Ja. Mal gucken, was wir damit erreichen, und sonst Marketing, wir machen relativ viel Suchmaschinenoptimierung, wir schreiben diese Blogartikel, das hat sich auch extrem ausgezahlt, weil es halt ein langfristiges Investment, sage ich jetzt mal, ist, ja, wirklich darin zu investieren.
Das verpufft nicht so wie so ein Instagram-Post, genau. Absolut.
Ja. Genau.
Und Internationalisierung ist ja vielleicht auch noch, oder? Internationale Märkte sind ja bestimmt auch bereit für so schlanke Naturkosmetik, wie du sie machst.
Definitiv, das wäre eigentlich schon der Fall. Ich habe aber so eine Vision und so, was wir machen, was wir nicht machen, da steht drauf Internationalisierung, aktuell nein. Weil wir uns einfach noch auf andere Sachen fokussieren müssen. Weil ich zum Beispiel Österreich verkaufen nach wie vor sehr wenig. Den Markt haben wir noch fast gar nicht beackert, so richtig aktiv. Ne? Mhm. Also da gibt es noch viel zu holen. Wir sind auch in der Schweiz mega gewachsen jetzt im letzten Jahr. Und vorher war immer Deutschland das Steckenpferd. Und das hat sich jetzt recht verschoben. Und Schweiz ist ja so ein viel kleinerer Markt. Das ist auch mal, was eigentlich noch möglich ist in Deutschland. Wir wollen einfach da erst noch wirklich bekannter werden. Wir sind immer noch nicht wirklich doll bekannt. So. Also da ist noch viel Luft nach oben. Und eigentlich erst, wenn wir da so ein Level erreicht haben, wo ich sagen kann, okay, dann würde ich dann einen Schritt weitergehen, internationalisieren. Mhm. Weil halt auch das der Fall ist, wenn du jetzt Kosmetik verkaufen willst in anderen Ländern, dann hast du auch bestimmte Anforderungen an das Packaging. Das muss dann in der Landessprache zum Teil sein. Mhm, da will ich auch einfach safe sein, wenn wir das machen.
Ja, klar. Also man kann ja auch nicht alles gleichzeitig machen. Genau, hat man, glaube ich, klar rausgehört, dass man da klare Prioritäten auch setzen muss. Ja, genau. Was würdest du denn jetzt mit deinem heutigen Wissen und mit dem jetzigen Stand, wie die Firma aufgestellt ist, was du alles gelernt hast in den letzten Jahren, deinem Ich sagen jetzt beim Gründen, wenn du dir so den Tipp geben könntest, was du anders machen würdest?
Ich würde, glaube ich, nicht so viel anders machen, muss ich sagen. Bis jetzt sind wir verschont geblieben von so ganz großen Katastrophen. Also wir hatten mal eine, wo die Produktion irgendwie schief lief und wir alles wegschmeißen mussten.
Aber das gehört dazu, oder?
Ja, das gehört dazu. Ich würde mir sagen, du sollst es nicht produzieren, wenn du in Urlaub fahren willst, weil die Info habe ich bekommen auf dem Weg zum Flughafen.
Oh nein, dann war der ganze Urlaub am Arsch.
Der war echt am Arsch, also das war nicht mehr cool. Ich bin bisher, muss ich sagen, also so, ich glaube, wenn ich das jetzt eher jemandem anderen noch irgendwie sagen würde, so eine gewisse Gelassenheit irgendwie versuchen zu bewahren, ist sicher gut. Ich fand es auch gut, wusste ich vieles nicht, was ich erst später erfahren habe, also so kleine Häppchen, ne? Weil das ist okay. Aber ich denke schon, dass es wichtig ist, wenn man in so eine branchenfremde Industrie reingründet ist, also die Naivität, ne, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die meine ich für einen gewissen Grad. Also man darf jetzt schon nicht große Schnitze machen, weil man irgendwelche Sachen, die man einfach wissen muss, nicht weiß. Aber ich denke, so gerade diese Probleme, die kommen, also dass halt eine Produktion 18 Monate dauert oder eine Entwicklung irgendwie 18 Monate dauerte, ja, das ist okay, wenn ich das dann mit der Zeit merke. Ne? Und vielleicht das, was ich mir selber, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbraten habe zu Beginn, war mein ganzes Finanzkonstrukt, das Zahlenwerk dahinter, das war viel zu komplex. Also da hatte ich echt irgendwie jeden Monat 3 Tage mit Reporting zu tun, obwohl wir fast keinen Umsatz gemacht haben. Die KPIs zu finden, die wirklich relevant sind für ein E-Commerce-Business, oder? Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, mittlerweile haben wir die ganz gut.
Klar, aber das sind ja Erfahrungswerte, die muss man dann halt auch selber entwickeln und gucken, was einem da liegt. Und, ja. Und was man eben halt auch outsourcen kann, oder? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man nicht unbedingt immer alles komplett selber machen muss und kann, sondern auch überlegen muss, wo sind meine Stärken und was muss ich vielleicht auch andere machen lassen?
Ja, definitiv, definitiv. Also ich würde sagen, im Abgeben bin ich nach wie vor nicht so gut. Ich kann so Sachen abgeben wie eben Logistik und so, wo ich einfach weiß, okay, da habe ich überhaupt keinen Plan von. Aber gerade so Marketing und so merke ich, da habe ich, weil ich zum Teil auch schon recht drin bin, so habe ich zum Teil schon auch ein bisschen Mühe noch abzugeben. Ich denke, das wäre definitiv was ich noch lernen sollte.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich für dieses spannende Gespräch und ich drücke die Daumen, dass die nächsten Jahre genauso analytisch von dir beobachtet werden und du die richtigen Weichen stellst für deine Firma, für Five Skincare. Schaut da mal in den Online-Shop vorbei und dann freue ich mich und drücke dir die Daumen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, hat Spaß gemacht, dabei zu sein.
Das war's für heute. Und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!